Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Unter Mikrofon begrüßt sie Angela Gutzert. Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Zuerst die monatelangen radikalen Proteste der sogenannten Gelbwesten. Nun legt ein Generalstreik das Land lahm. Der marxistische Philosoph Alain Badiou hält nicht viel von den jüngsten Protestbewegungen. In seinem Buch Logik der Revolte ruft er stattdessen zum Kampf gegen den zeitgenössischen Nihilismus auf. Dazu später mehr. Ein Sturm ganz anderer Art hatte am 10. Oktober die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises 2019 an Peter Handke ausgelöst. Seitdem vergeht fast kein Tag, an dem sich in den Medien nicht jemand für oder gegen den österreichischen Autor positioniert. Und das nicht nur national, sondern auch international. Es geht bekanntlich um Handkes Schriften zum Krieg in Bosnien-Herzegowina Mitte der 90er Jahre und seine einseitige Parteinahme für die serbische Seite. Seitdem wird heftig gestritten über das Verhältnis von Literatur und Moral, Autor und Werk. Die Stimmen werden schriller, die gerade wieder neu formierte Literatur-Nobelpreis-Akademie auffordern, den Preis nicht an Handke zu vergeben. Nun fand heute im Vorfeld der Preisvergabe am kommenden Dienstag in Stockholm die übliche Pressekonferenz mit den Literatur-Nobelpreisträgern statt. Dieses Mal sind es ja zwei. Peter Handke und Olga Tokarczuk, die den Preis rückwirkend für 2018 erhält. Die polnische Autorin drohte allerdings im allgemeinen Handke-Trubel etwas unterzugehen. Der Feuilleton-Redakteur der FAZ, Andreas Platthaus, ist vor Ort und hat die Pressekonferenz verfolgt. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen, allerdings seinerseits nur per Handy. Peter Handke mag bekanntlich keinen Medientrubel. In einem Interview mit der NZZ hatte er angekündigt, er wolle sich in Stockholm stellen. Es werde hoch hergehen. Meine erste Frage an Andreas Platthaus: Ist es denn hoch hergegangen?
Man kann nicht wirklich behaupten, dass es hoch hergegangen ist, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass Handke von Anfang an unglaublich in sich verschlossen gewirkt hat, also sehr, sehr unzugänglich schon auftrat, sich hinsetzte und obwohl ihm ein guter Teil dann doch der versammelten Journalistenschar ein Ständchen zu seinem heutigen Geburtstag gesungen hat, hat er überhaupt keine Lockerheit in irgendeiner Weise aufbringen können. Er wusste, dass Leute im Saal sitzen, die ihn ganz, ganz hart kritisiert haben und das wahrscheinlich wieder tun würden. Und genau so ist es auch gekommen. Hochhergegangen ist es deshalb nicht, weil beide Seiten versucht haben, sich wirklich zivilisiert zu benehmen und dabei aber tatsächlich auch nicht miteinander ins Gespräch gekommen sind. Denn Handke hat sich bei bestimmten Fragen einfach geweigert zu antworten.
Mit welchen Fragen ist er denn überhaupt konfrontiert worden?
Es gab erstmal eine Frage, wo ich überrascht war, dass er da mauerte. Das war einfach die Frage, was er den Demonstranten, die angekündigt haben am Dienstag, wenn die Verleihung des Nobelpreises ansteht, auf der Straße gegen Peter Handke zu protestieren, was er denen eigentlich sagen wolle. Und darauf sagte er, das müssen Sie mir sagen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit Kritikern, die ich habe, überhaupt nicht reden kann. Und als es dann aber eine Frage gab von Peter Maas, einem amerikanischen Reporter, der nun sehr, sehr hart mit Peter Handke in den letzten Monaten ins Gericht gegangen ist, da hat Handke komplett gemauert und hat stattdessen einen Brief von einem anderen amerikanischen Reporter, den er offensichtlich extra dafür mitgeführt hatte, hervorgezogen, der ihn auch noch einmal hart kritisierte und sagte dann, also das sei ein Schreiben und auch die Fragen von Peter Maas, da sei ihm Toilettenpapier lieber, mit so etwas wolle er überhaupt nichts zu tun haben.
Hi. In der Zeit sagte Peter Handke kürzlich, kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar, alles sei Literatur. Das haben Sie heute auch in der FAZ in Ihrem eigenen Artikel zitiert. Es sei ihm um Gerechtigkeit für Serbien gegangen, um eine Gerechtigkeit, die der Westen den Serben nicht zugestanden hätte. Das ist ja eigentlich eine Position, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, auf das alles sei Literatur, die kaum überhaupt Kritik zulässt, also im Grunde genommen unantastbar. Kam darauf heute auch nochmal so die Sprache?
Nein, diese Pressekonferenzen sind leider Gottes, wie ich jetzt gelernt habe, auf sehr kurze Dauer angesetzt. Also Olga Tokarczuk, die andere Nobelpreisträgerin, die vor Peter Handke dran war, man hat wahrscheinlich sehr bewusst und auch sehr klug darauf verzichtet, sie beide zusammen auf die Bühne zu bringen, die hat gerade mal ungefähr 20 Minuten Fragen bekommen und bei Peter Handke waren es kaum 5 oder 10 Minuten mehr. Und das heißt, zu einer wirklichen interessanten Auseinandersetzung, vielleicht auch in literarischer Sicht mit Handke, ist es überhaupt nicht gekommen. In der Tat entzieht sich Handke mehr mit dieser Einordnung seiner Texte, die in diesen Texten selbst durchaus nicht nur als Literatur, sondern eben gerade als Zeugenaussagen und damit manchmal auch geradezu in journalistischen Termini als solche Texte bezeichnet werden, damit entzieht er sich der Kritik, weil er sagt, das darf man natürlich, so hat er es natürlich nie formuliert, er nimmt diese Sachen denkbar ernst, aber wenn es Literatur ist, dann entzieht es sich einer Faktizitätsüberprüfung, weil natürlich da auch alles Imaginäre wieder möglich ist. Gleichzeitig beharrt er darauf, dass alles das, was er sieht, dort ganz ehrlich und ganz sachlich dargestellt ist. Aber die Schwierigkeit bei Peter Handke ist, dass ich ihm das durchaus glaube, dass er aber letztlich dann ganz viele Stimmen, die gegen ihn argumentieren, auch in diese Texte mit einbringt, denen er aber sofort jegliche Glaubwürdigkeit abstreitet, ohne jemals zu prüfen, ob die das vielleicht auch gesehen haben. Und da richtet sich in gewisser Weise die Methode von Handke, finde ich, gegen sich selbst, weil er mit in gewisser Weise dem Anspruch eines Journalisten dort doch auftritt, dann aber sagt, es ist Literatur und es damit der Kritik entzieht.
Aber das konnte heute sozusagen nicht diskutiert werden, denn es gibt ja durchaus auch Verteidiger seiner Position beziehungsweise Verteidiger, die sagen, Schriftsteller müssten keine Menschen mit einwandfreien Ansichten sein zum Beispiel. Also das könnte ja sozusagen für ihn in die Waagschale gelegt werden. Also man kann sozusagen nicht das Werk verwerfen, weil der Mensch dahinter nicht unseren Sittlichkeitsansprüchen genügt. So stand es in der Zeit, finde ich jetzt. Also auch ein Argument. Aber das kam jetzt wahrscheinlich gar nicht zur Geltung.
Nein, das kam nicht. Und ich gebe zu, dass mir dieses Argument auch immer noch am meisten einleuchtet. Der Literaturnobelpreis ist kein Literaturmoralpreis. Und dementsprechend wird er vergeben für eine große literarische Leistung. Die hat Peter Handke ganz zweifelsohne vollbracht. Das steht, glaube ich, auch bei seinen Kritikern außer Frage, außer bei Leuten, die vielleicht mit seinem Stil überhaupt nichts anfangen können. Aber das gilt vermutlich für ganz viele Gewinner des Nobelpreises. Und dementsprechend ist die ganze Frage, inwieweit eine Auszeichnung wie der Nobelpreis eine Art Legitimierung der politischen Position von Peter Handke darstellt, für mich falsch gestellt. Diese Frage muss sich dieser Preis nicht stellen. Oder wenn, hat er vielleicht selber in den letzten Jahren ein paar Fehler diesbezüglich gemacht, dass er zu sehr moralisierend auch vergeben wurde. Das ist er diesmal nun ganz sicherlich nicht. Es wird eine literarische Leistung gewürdigt und das scheint mir genau das Richtige zu sein, zu tun. Dass man mit Peter Handke unglücklich sein kann, betreffend seiner politischen Stellungnahmen, überhaupt keine Frage. Und das muss man auch immer wieder vertreten. Aber das mindert in der Tat nicht den literarischen Rang dieses Schriftstellers.
Gut, dann kommen wir mal auf Olga Tokarczuk. Ob die Doppelvergabe der Schwedischen Akademie wirklich eine gute Idee war, lassen wir mal dahingestellt. Aber die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk ist ohne Zweifel ja eine würdige Preisträgerin. Und die Vergabe des Literaturnobelpreises 2018 an sie zumindest außerhalb Polens auch unumstritten. Gerade ist ja auch ihr grandioses Meisterwerk, die Jakobsbücher, erschienen. Welche Akzente hat denn sie in dieser Pressekonferenz gesetzt?
Es war sehr lustig zu hören, dass bei Tokarczuk sofort mit Fragen nach politischen Dingen begonnen wurde, während man bei Handke erstmal so ein bisschen versucht hat, das außen vor zu lassen, auch seitens der Akademie. Aber Tokarczuk wurde sofort gefragt, inwieweit diese Auszeichnung die Demokratie in ihrem Land gefördert hätte. Und man merkte, wie stolz sie darauf war, dass sie sagt, es hätte wirklich einiges bewegt und sie schreibt sich durchaus auch Einfluss durch diese Preisvergabe auf die letzten polnischen Wahlen zu. Sie wird ja einen Teil ihres Nobelpreisgeldes in eine eigene Stiftung stecken.
Genau.
Da hat sie auch etwas drüber berichtet, wobei sie sagt, dass da jetzt weniger die politische Komponente in ihrem Heimatland eine Rolle spielt, sondern sie möchte da wohl vor allem auch für Tierrechte streiten. Wer das Werk von Tokarczuk kennt, der weiß, dass das schon immer bei ihr eine große Rolle gespielt hat. Also da macht sie jetzt sehr, sehr konsequent weiter. Und ganz am Schluss hat sie noch einmal betont, wie unglaublich stolz sie darauf sei, dass zu ihren Lebzeiten 4 polnische Autoren inklusive ihr selbst den Literaturnobelpreis erhalten haben. Und sie meint, es sei wirklich etwas Großartiges, in einem Land zu leben, was nicht notwendig reich an Öl oder anderen Dingen sei, aber eben reich an Literatur. Das war ein, das merkte man, aus tiefstem Herzen gesprochener Satz.
Andreas Petters, kommen wir noch kurz auf die Schwedische Akademie selbst zu sprechen. 2 beratende Experten der Jury sind kurz vor der Preisverleihung ausgetreten. Die zu langsame Reformbereitschaft war ein Argument, das andere die Handgewahl. Nun wird heute gemeldet, dass das langjährige Akademiemitglied Peter Englund wegen Handke alle Feierlichkeiten boykottieren will. Inwieweit kam das denn im Umfeld der Pressekonferenz zur Sprache?
Es kam nur insofern zur Sprache, als natürlich sämtliche schwedischen Kollegen das bereits gelesen hatten. Das ist heute Morgen ein Thema in einigen der schwedischen Tageszeitungen und ist auch nur durch die Nachfrage einer Tageszeitung hier überhaupt aufgekommen, weil es aufgefallen war, dass auf der Gästeliste zur Nobelpreisverleihung Peter Englund nicht auftaucht. Und Englund hat eine relativ knappe E-Mail als Antwort darauf geschrieben und gesagt, also es würde ihm heuchlerisch vorkommen, zu dieser Preisverleihung zu gehen. Und deshalb boykottiere er die gesamte Nobelpreiswoche. Das hat damit zu tun, dass Englund in den 90er Jahren als Reporter aus dem Jugoslawienkrieg berichtet hat und dass er sicherlich auf einer anderen Seite steht als politisch als Peter Handke. Das wusste man immer schon. Nun muss man auch sagen, dass Englund nicht unumstritten ist in Schweden und seine ganze Rolle betreffend der Skandale der Akademie ist auch bisher keine besonders rühmliche gewesen. Er hätte über diesen Nobelpreis eigentlich mitbestimmen sollen, hat sich aber zurückgezogen, hat also nicht mit über diesen Nobelpreis abgestimmt. Auch das ist ziemlich interessant. Also der war schon vorher etwas in der Schmollecke und vielleicht nutzt er das jetzt nochmal, um das nochmal etwas deutlicher zu machen.
Nochmal zum Abschluss an Sie die Frage, haben Sie denn das Gefühl, dass die Akademie auf eine erneute Krise zusteuert beziehungsweise aus ihrer Krise noch gar nicht herausgekommen ist?
Das ist sie ganz sicherlich nicht. Nur muss man trennen zwischen der eigentlichen Krise der Akademie, die ja auch letztes Jahr dazu geführt hat, dass der Nobelpreis da nicht vergeben wurde, nämlich einer internen Krise, der mit Geheimnisverrat und mit sexistischen Übergriffen zu tun hatte, und jetzt dieser Entscheidung für Handke, der international so schwer kritisiert worden ist. Ich glaube aber, dass sich das nicht notwendig jetzt erledigen wird, aber es wird die Akademie nicht in eine tiefere Krise stürzen. Das trägt vielleicht dazu bei, dass die Kämpfe, die, glaube ich, intern dort immer noch ausgefochten werden, weil ja keine Rundumerneuerung dieser Akademiker stattgefunden hat, jetzt vielleicht endlich mal in gewisser Weise auf einen Höhepunkt insofern zusteuern, dass einige Leute, die bisher, glaube ich, eher obstruktiv im Hintergrund gewirkt haben, jetzt doch richtig austreten und nicht mehr weiter daran teilnehmen werden. Und das kann diese Akademie, fürchte ich, nur nutzen. Und dass sie überhaupt in diesem Jahr die Hälfte der Leute, die den Nobelpreis bestimmt haben, extern dazu genommen hat, ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die haben zu lange im eigenen Saft gekocht.
Andreas Blatthaus, Feuilleton-Redakteur bei der FAZ, zur heutigen Pressekonferenz in Stockholm mit den Nobelpreisträgern Olga Tokarczuk und Peter Handke. Der 1937 geborene Philosoph, Mathematiker und Romancier Alain Badiou gilt als letzter namhafter Marxist der intellektuellen Szene Frankreichs. Seine kritischen Gegenwartsanalysen zielen vor allen Dingen auf den Individualismus im kapitalistischen System, so nachzulesen unter anderem in seinen Schriften »Lob der Liebe« oder »Versuch, die Jugend zu verderben«. In der Vorlesungsreihe »Logik der Revolte« formulierte der Zeitkritiker bereits vor einigen Jahren, wie die Philosophie zum Ausgangspunkt für den Kampf gegen den zeitgenössischen Nihilismus werden könne. Jetzt erscheint der zweite von drei Bänden seiner Pariser Vorlesungen auf Deutsch. Cornelius Wüllenkämper stellt ihn vor.
Die jüngsten Protestbewegungen, wie etwa die Gelbwesten in Frankreich, fanden bei Alain Badiou nur wenig Anklang. Deren Anführer forderten ausschließlich finanzielle Zugeständnisse der Regierung und unterstützten auf diese Weise selbst das kapitalistische System, so der Philosoph in einem seiner zahlreichen Interviews. In der Vorlesungsreihe »Logik der Revolte« lieferte Badiou bereits vor einigen Jahren die Gründe für diese Einschätzung. Es könne keine echte Rebellion geben, solange es keine authentische Gegenwart gibt. Unsere Gegenwart schwebe in einer Sinnlehre zwischen der Vergangenheit des Realsozialismus und dem Fehlen eines neuen kollektiven Gesellschaftsprojekts.
Die kommerzielle Gegenwart, so wollen wir sie nennen, ist eine Gegenwart, die weder Zukunft noch Vergangenheit haben will. Sie ist die Gegenwart ihrer eigenen Existenz, nichts weiter.
Das ist erklärungsbedürftig. Nach den politischen Extremerfahrungen des 20. Jahrhunderts hat sich der demokratische Kapitalismus nunmehr selbst als alternativlos erklärt. Auch politische Meinungen, künstlerische Kreativität, sogar Identitäten und Glücksverheißungen unterliegen mittlerweile dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Badiou nennt das zeitgenössischer Nihilismus. Seine Logik der Revolte basiert auf der Überzeugung, dass der Einzelne erst dann die Geborgenheit in einem Kollektiv findet, wenn er die Obsession der Selbstverwirklichung hinter sich lässt.
Unsere Zeit ist die Zeit der Handbücher. Es gibt Handbücher für alles. Aber Sie können kein Handbuch für etwas schreiben, das nur als Singularität existiert. Dennoch bemüht sich unsere Zeit, sogar für die Singularität Handbücher vorzulegen, um zu lernen, wie man singulär sein kann. Sei du selbst. Das ist ein Bestsellertitel. Wenn Sie die Ratschläge eines solchen Buches Wort für Wort befolgen, dann werden Sie sein, wie alle anderen. Das ist formal unvermeidlich.
Alain Badiou trägt seine beißende Gegenwartskritik so unverblümt vor, dass man zum Teil den Eindruck gewinnt, er kokettiere ganz bewusst mit seiner intellektuellen Außenseiterposition als Marxist. So formuliert er eine Reihe von Gleichgültigkeiten, die eine kommende Revolte möglich machen sollen. Das demokratische Mehrheitsprinzip verwirft Badiou dabei ebenso wie die Rücksichtnahme auf Partikularinteressen. Dazu kommt
die Gleichgültigkeit gegenüber der vermeintlichen Antinomie zwischen autoritär und tolerant. Es wird nicht darum gehen, autoritär als Gegensatz zu tolerant zu setzen, auch nicht das Autoritäre dem Toleranten vorzuziehen, sondern um eine Gleichgültigkeit, ein Außerkraftsetzen dieser Antinomie.
Im Band »Versuch, die Jugend zu verderben« hatte Badiou bereits die Menschenrechte als reaktionären Mythos bezeichnet. In seiner »Logik der Revolte« dekonstruiert er nun genüsslich zeitgenössische Vorstellungen von Demokratie, Vielfalt und Meinungsfreiheit.
Was die Politik betrifft, so geht es darum, mit den etablierten, aufgezwungenen Schemata zu brechen. Wahrscheinlich auch darum, mit der repräsentativen oder expressiven Vorstellung von Politik zu brechen, mit jener abgeschmackten Idee, dass die Freiheit darin bestünde, dass jeder die Möglichkeit habe, sich auszudrücken.
Bei Alain Badiou scheinen die Schnittmengen der fundamentalen Systemkritiken von der extremen Linken und Rechten auf, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Badiou's Vorstellungen einer neuen Ordnung zielt nicht auf die Verfolgung von Menschen, Ethnien oder Kulturen, sondern wendet sich allein gegen Systeme und Machtstrukturen. Der globalen Profitlogik stellt der Philosoph vier Auswege entgegen: die reine Wissenschaft, die ästhetische Empfindung, die autonome politische Tat und die selbstlose Liebe. Eben weil diese Bereiche sich dem Gesetz von Angebot und Nachfrage entziehen, weisen sie den Weg zu einem neuen Gesellschaftsentwurf oder zu einer Deklaration, wie der Philosoph Badiou es formuliert.
Egal, ob es sich um eine künstlerische Deklaration, eine Liebeserklärung oder um irgendeine andere Deklaration handelt, eine wahre Deklaration ist den Gesetzen des Austauschs entzogen und folglich trägt sie selbst das Risiko ihres Angebots, ihres Antrags. Sie erwartet keine gleichwertige Rückerstattung. In diesem Sinne kann man sagen, dass sie nicht zirkuliert und sich nicht zu Geld machen lässt.
Badiou führt den Begriff der falschen Gegenwart in verschiedenen Disziplinen vor. An Arthur Rimbaud und Bertolt Brecht etwa zeigt er, wie ihre Gedichte von der geistigen Unbehaustheit der Gegenwart in eine bessere Zukunft verweisen und den Glauben an das Unmögliche formulieren. Im Gespräch mit dem Schriftsteller und Dramatiker François Regnault debattiert Badiou die gegenwärtige Bedeutung der großen Dramen der Theatergeschichte. Dann wieder springt er als politischer Kommentator in die Zeitgeschichte. Am Lieblingsfeind der französischen Linken, den USA, untersucht der Philosoph die Unverhältnismäßigkeit zwischen der militärischen Zerstörung eines Landes und dem Mangel an Werten, auf denen man eine neue Gesellschaft aufbauen könnte.
Wenn die Amerikaner verkünden, sie seien das Gute, das verschiedene Namen hat, Demokratie, Freiheit, Macht, dann glaube ich, dass dieses Gute die Leere bezeichnet. Die bösen Mächte sind diejenigen, die nicht anerkennen, dass Amerika das Gute ist. Das ist ihre einzige Definition. Ich kann keine andere erkennen.
Verbunden werden Badiou's mal polarisierende, mal theoretisch ausdifferenzierte Vorlesungen durch die Überzeugung, dass eine andere Ordnung der Dinge möglich ist. Wie er die Revolte konkret herbeiführen will, lässt der Philosoph Badiou allerdings im Ungefähren. Er beschwört eine Metaphysik der Bewegung, bei der eine plötzlich aufscheinende Erkenntnis, der Glaube an das Unmögliche, ein revolutionäres Kollektiv entstehen lässt. Das ist die theoretische Rhetorik eines engagierten Philosophen. Man muss Badiou's Argumenten keineswegs zustimmen, um sie als anregende Analysen jenseits geläufiger Meinungsschemata zu lesen.
Cornelius Wöhnkemper zum Band Logik der Revolte von Alain Badiou, erschienen in der Übersetzung aus dem Französischen von Martin Born im Passagen Verlag, 220 Seiten, 29 €. Und wir schauen noch auf das Wochenende. Heute Nacht ab 0.05 Uhr gibt es wieder unseren Mitternachtskrimi Notlandung, so der Titel des Science-Fiction-Hörspiels. Morgen im Büchermarkt für junge Leser präsentieren wir Ihnen die besten 7 des Monats Dezember. Und am Sonntag wird unser Buch der Woche Die Macht der Schönheit, Kulturgeschichte Italiens von Volker Reinhardt sein. Jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.